Stromsteuerplänen der Regierung. Eigentlich hatte die Bundesregierung versprochen, Bürger und Wirtschaft bei den Strompreisen zu entlasten. Doch nun soll die Steuer nur für wenige Branchen sinken. Verbände üben scharfe Kritik. Die Grünen sind empört.
Die Grünen!
Aus der deutschen Wirtschaft kommt scharfe Kritik an der Entscheidung der Bundesregierung, die Stromsteuer nur für die Industrie sowie für die Land- und Forstwirtschaft zu senken. Ja, ihr habt richtig gehört. Verbände warfen Finanzminister Lars Klingbeil und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche vor, gegen den Koalitionsvertrag zu verstoßen.
Who would have thought? Wer hätte das gedacht? Es kommt gar nicht beim kleinen Mann an. Und das mit der Union? Nee. Und der SPD?
Nee. Zitat: Händlerinnen und Händler haben darauf gesetzt, dass die Bundesregierung ihr Wort hält und die Stromsteuer für alle senkt. Nicht nur für ausgewählte Branchen. Oh oh. Erklärte der Präsident des Handelsverbands Deutschland, Alexander von Prehn. Zitat: Bricht die Bundesregierung jetzt ihr Versprechen, entstehen den Unternehmen Kosten in Millionenhöhe. Der Zentralverband des deutschen Handwerks sprach von einem Schlag ins Kontor des Mittelstandes. Auch energieintensive Handwerksbetriebe, beispielsweise in der Textilreinigung, müssen endlich entlastet werden. Zitat: Wir fordern die Bundesregierung auf, zu ihrem Wort zu stehen, erklärte Verbandspräsident Jörg Dittrich. Zitat: Industrie- und Handelskammern berichten uns von vielen empörten Anrufen aus den Betrieben, die fest mit einer sinkenden Stromsteuer gerechnet haben.
What?
Die Scheiß-Union hat alle belogen? Sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian. Zitat: Niemand versteht, warum trotz der geplanten Rekordverschuldung diese ohnehin recht kleine, aber sehr wichtige Entlastung nicht möglich sein soll. Die Verbraucherzentrale Bundesverband betonte, Haushalte in Deutschland zahlten im europäischen Vergleich die höchsten Strompreise. Zitat: Die Entlastung der Menschen bei den Energiepreisen war eines der zentralen Wahlversprechen der Koalitionsparteien.
What?
Es dürfte keine Abkehr davon geben. Der Vertrauensverlust wäre immens. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD bei den Strompreisen zugesagt, dass Unternehmen und Verbraucher um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde entlastet werden. Zitat: Dafür werden wir als Sofortmaßnahme die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß senken und Umlagen und Netzentgelte reduzieren. Das europäische Mindestmaß liegt bei 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Deutsche Verbraucher zahlen 2,05 Cent. In dem Haushaltsentwurf der Regierung ist die Steuerentlastung nun aber nicht mehr vorgesehen. Ich muss lachen. Ich muss einfach lachen, weil das so... Ach, die beschissene Union. Ach. Wirtschaftsministerin Reiche hatte gestern beim Tag der Deutschen der Industrie in Berlin zur Erklärung gesagt, Zitat: Hier trifft dann sozusagen Koalitionsvertrag auf finanzielle Möglichkeiten und Wirklichkeit.
Bruder, die haben das einfach versprochen. Die haben einfach gesagt, wir machen das. Und dann sagen sie, naja, es ist nicht, schon nicht realistisch. Wer hat denn damit gerechnet?
Oh mein Gott. Are you kidding me? Leute, seid ihr dumm? So, ihr macht so viele Steuergeschenke. Kommt denn das Steuergeschenk für die Gastro auch nicht oder kommt das doch? Also, auch ein Sprecher des Finanzministeriums wollte sich heute auf Nachfrage nicht festlegen. Zitat: Es steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Das gilt für sämtliche Maßnahmen, die den Haushalt belasten. Scharfe Kritik kommt von den Grünen. Zitat: Friedrich Merz ist schon jetzt der Wortbruchkanzler. Sein Finanzminister Lars Klingbeil führt den Kurs gegen Klimaschutz und Entlastung mit gewaltigem Enthusiasmus aus, sagt Parteichef Felix Bannersack der Nachrichtenagentur dpa. Zitat: Beide haben versprochen, die Energiepreise zu senken. Jetzt canceln sie die Senkung der Stromsteuer und versenken Milliarden an Steuergeldern in Gas.
Oh no.
Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, rechtfertigt den Verschiebung der versprochenen Pläne. Die Positionierung der Bundesregierung für den Haushalt 2025, Zitat, heißt ja nicht, dass in der gesamten Wahlperiode das nicht kommt. Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer sowie das Finanz- und Wirtschaftsministerium verwiesen zudem darauf, dass es trotzdem zu einer Entlastung auch der Bürger komme. Die Summe der Maßnahmen führe bereits zu einer Entlastung von 2 bis 3 Cent pro Kilowattstunde, auch für Bürger. Kritik an dem Vorgehen kommt aber auch aus der Regierungspartei. CDU-Generalsekretär Carsten Ninnemann forderte eine Absenkung der Stromsteuer für alle, weil diese als Kompensation für den CO2-Preis gedacht gewesen sei. Die Absenkung auch für Bürger und Firmen zum Jahreswechsel sei, Zitat, gerade mit Blick auf die Akzeptanz der Energiewende dringend notwendig.
Bruder, ich call es jetzt einfach nochmal, wir haben ja jetzt erst seit jüngster Zeit eine neue Regierung. Diese Luftschlösser von Versprechen, die gemacht werden, sind das eine. Wenn die tatsächlich eingehalten werden, okay. Selbst wenn dafür Schulden gemacht werden, okay, gut. Es ist wichtig, dass solche Versprechen, wenn sie auf Schulden basieren und dann tatsächlich auch Schulden gemacht werden können, dass sie eingehalten werden können. Weil die Menschen dann merken, okay, ja, okay, die wollten das machen und die haben das tatsächlich gemacht. Wenn das aber nicht passiert und eine Partei, die immer wieder davon spricht, die Rechtsextremen klein zu machen, solche Versprechen aufbaut und die da nicht einhält, dann machen sie die Rechtsextremen groß. Dann machen sie die Rechtsextremen groß. Diese absolut inkompetenten Trottel. Es ist unglaublich, so einfache Dinge. Dann versprecht es nicht. Nicht versprechen. Keine Versprechen machen, die man nicht halten kann. Wenn man ein Versprechen macht und man stellt sich dann vor die Kamera und sagt, naja, also hier treffen Wünsche auf die Realität. Bruder, dann, Alter, Bruder, es gibt eine Menge Leute, die eine Menge Wünsche haben, die aber gleichzeitig logischerweise wissen, was die Realität ist und deswegen trotzdem kein Parteiprogramm schreiben, wo sie ihre Wünsche formulieren und dann am Ende sagen, ja, die Realität sieht halt anders aus. Ihr müsst politische Maßnahmen umsetzen können, die ihr eben versprecht. Ihr könnt nicht das eine ist von dem anderen nicht entkoppelt. Are you f***ing crazy? Oh Mann, ey. Oh Gott, ey, wirklich. Unionswähler, ne? Unionswähler. Es ist, weiß ich nicht. Ach, es ist, da schüttelt man den Kopf. Es ist ein Fiebertraum. Es ist ein Fiebertraum. Und wenn sich dann auch noch die Wirtschaftsministerin hinstellt und sagt, dass das nicht geht. Oh, dann will ich, also dann, mein Gott. Hier, sie also das muss man sagen. Wirtschaftsministerin Reiche hatte beim Tag der Industrie in Berlin zur Erklärung des Haushalts Folgendes gesagt. Hier trifft dann sozusagen Koalitionsvertrag auf finanzielle Möglichkeit und Wirklichkeit. Alter.
Was?
Ey. Wenn der Koalitionsvertrag 3 Jahre alt ist und wir wieder 20 Krisen hätten in der Zeit, würde ich sagen, okay, der verschissene Koalitionsvertrag ist was, 2,5 Monate alt? Der ist 2,5 Monate alt. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch daran erinnern, was ihr an dem Tag gegessen habt. Das ist noch möglich. Der ist legit druckfrisch. Der ist legit druckfrisch, Bro. Naja, wir hätten ja nicht ahnen können, dass das mit der Realpolitik jetzt so aussieht. Ich meine, der Koalitionsvertrag, der ist letzte Woche gemacht worden. Ist euch klar, wie lange das her ist? Die NATO-Mitgliedsländer haben nun auch formell beschlossen, beim jetzt 5% ihres Bruttoinlandsproduktes in Verteidigung und Sicherheit zu investieren. US-Präsident Trump dürfte zufrieden sein, er hatte mächtig Druck auf das Bündnis gemacht. Unter dem Eindruck von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und auf Drängen von US-Präsident Donald Trump hat sich die NATO verpflichtet, die Verteidigungsausgaben in beispielloser Weise anzuheben. Die Alliierten legten sich in der Abschlusserklärung ihres Gipfels in Den Haag auf das neue Ziel fest, spätestens 2035 an jährlich 5% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren. So viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Bisher lag das Ziel bei 2%. Ein nach dem Wahlsieg Trumps von vielen befürchtetes Auseinanderdriften des Bündnisses ist damit vorerst abgewendet. Im Gegenzug für das 5%-Versprechen erwarten die Alliierten nun, dass Trump künftig keinen Zweifel mehr daran lässt, dass die USA auch unter seiner Führung zum Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags steht. Also zu der Vereinbarung, dass ein Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen kann und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird. Ich möchte kurz Folgendes sagen. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, wie sehr das bei den politischen Führungskräften tatsächlich Realität ist. Donald Trump und das Amerika unter Donald Trump wird sich nicht an Artikel 5 halten. Ich werde es nochmal ganz langsam wiederholen. Donald Trump und das Amerika unter Donald Trump wird sich in keinem Fall an einer militärischen Verteidigungssituation oder Notfalllage unter Anwendung von Artikel 5 halten. Wenn eine Sache klar ist, ist, dass dieser Vollpsychopath nach ganz eigenen Regeln operiert. Der zettelt einen nahezu Bürgerkrieg im eigenen Land an, hat Militärdemonstrationen und erklärt sich selber zum König. Ist offensichtlich isolationsmäßig unterwegs und zielt darauf, alles auf sich selbst und auf Amerika zu konzentrieren. Wenn jetzt ein NATO-Bündnispartner einen Angriff erleben würde, durch wen auch immer, wäre die wahrscheinlichste Reaktion von Trump, dass er nicht hilft und dass er sagt, wie unzuverlässig eben jener Partner war in der Vergangenheit. Das Ding ist, für mich ist das Anheben der NATO-Investitionen auf 5% eher ein Zeichen dafür, dass die Leute das wissen. Also, dass die jetzt alle 5% bezahlen wollen bis 35? Das ist eher ein Zeichen dafür, dass sie wissen, okay, langfristig können wir uns auf den verschissenen Psycho-Amerikaner nicht verlassen. Selbst nach Trump. Bei einer anschließenden Pressekonferenz warnte Bundeskanzler Friedrich Merz Russland dementsprechend vor einem Angriff auf NATO-Mitgliedstaaten. Zitat: Es soll bitte niemand wagen, die NATO anzugreifen, und zwar an keiner Stelle, sagte er. Russland sei nicht stark genug, die NATO als Ganzes anzugreifen. Zitat: Aber wir wissen eben nicht, ob sie unsere Verteidigungsbereitschaft nicht eines Tages testen werden, meinte er. In der Gipfelerklärung heißt es zum Thema, Zitat: Wir, die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs des Nordatlantischen Bündnisses, sind in Den Haag zusammengekommen, um unser Bekenntnis zur NATO, dem stärksten Bündnis in der Geschichte, um zum Transatlantischen Bund zu bekräftigen. Man bleibe geeint und entschlossen, die 1 Milliarde Bürgerinnen und Bürger im Bündnisgebiet zu schützen. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder Zweifel daran geweckt, ob die USA noch zur Kernabsprache des NATO-Vertrags stehen. Am Mittwoch bezeichnete er nun die Einigung auf die von ihm vorgeschlagene Zielvorgabe für die Verteidigungsausgaben als gewaltig. Trump sprach am Rande des Gipfels auch mit dem ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky. Laut Zelensky sei es dabei um das Erreichen einer Feuerpause und eines, Zitat, echten Friedens gegangen. Trump äußerte sich im Anschluss an das Treffen ebenfalls positiv. Das Gespräch hätte nicht angenehmer sein können, sagte er. Trump kündigte beim Gipfel außerdem an, dass die USA für die kommende Woche neue Gespräche mit dem Iran planten. Details wurden aber nicht bekannt. Die neue NATO-Vereinbarung zu den Verteidigungsausgaben sieht konkret vor, dass jeder Mitgliedstaat künftig einen Beitrag von mindestens 3,5% des Bruttoinlandsprodukts aufwenden muss, um, Zitat, Kernanforderungen im Verteidigungsbereich zu decken und die NATO-Fähigkeitsziele zu erfüllen. Zudem werden zum Beispiel Ausgaben für die Terrorismusbekämpfung und militärische Nutzung nutzbare Infrastruktur ausgerechnet werden können. Das können etwa Investitionen in Bahnstrecken, panzertaugliche Brücken und erweiterte Häfen sein. In einer abschließenden Pressekonferenz forderte NATO-Generalsekretär Mark Rutte die Alliierten auf, den Worten Taten folgen zu lassen. Zitat: Natürlich ist die Arbeit hier nicht beendet. Dies ist Tag 1, sagte er zum Abschluss des Gipfels. Nun müsse man, Zitat, die Ärmel hochkrempeln, um diesen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Die Entscheidung von Den Haag stärkten die NATO deutlich, sagte Rutte. Zitat: Sie machen die NATO auch zu einem gerechteren Bündnis, in dem Europa und Kanada ihren Teil der Verantwortung für unsere gemeinsame Sicherheit übernehmen. Man bekenne sich zur Beistandsverpflichtung im Artikel 5 des NATO-Vertrages und sei entschlossen, standhaft zu bleiben. Niemand solle an der Fähigkeit der NATO zweifeln, sagte auch er offensichtlich mit Blick auf die russischen Präsidenten Wladimir Putin. Oh, also nochmal, nach all dem, was Trump abgeliefert hat in den ersten 6 Monaten seiner Amtszeit, oder fast 6 Monate, ist, also wer verlässt sich auf Donald Trump, Alter? Amerika ist gefallen. So, real talk. Wenn Trump seine diktatorischen Monarchenambitionen weiter durchzieht und alle Checks und Balances aushebelt, also ist vollkommen over. Gestern wurde ein erneutes Impeachment-Verfahren vor dem Kongress eingebracht. Das wäre dann Nummer 3. Donald Trump wurde ja schon 3-mal impeached, 2-mal in seiner ersten Amtszeit und jetzt ein 3. Mal. Das hat natürlich keine Auswirkungen, weil am Ende des Tages ist ja alles egal. Also es ist vollkommen wahnsinnig. Es ist wirklich vollkommen wahnsinnig. Aber es ist nicht das Einzige, was vollkommen wahnsinnig ist. Gucken wir mal auf die Entwicklung im Nahen Osten. Zweifel an der totalen Auslöschung. Welchen Schaden haben die amerikanischen Bomben wirklich am iranischen Atomprogramm angerichtet? Ein erster Geheimdienstreport zeichnet offenbar nicht dasselbe Zerstörungsausmaß wie die Trump-Regierung. Am Samstag starteten mehrere Tarnkappenbomber mit je 2 Piloten von der Whiteman Air Force Base in Missouri, mitten in den USA. Ein Geschwaderflug nach Westen, offenbar zur Luftwaffenbasis auf Guam im Pazifik, aber das war nur ein Ablenkungsmanöver. Bilder zeigten die Flüge. Jeder sollte sie sehen. 7 dieser Maschinen vom Typ B-2 dagegen machten sich unbemerkt in andere Richtungen auf, über den Atlantik, Nordafrika und das Mittelmeer und Teile des Nahen Ostens nach Iran.
18 Stunden dauerte der Hinflug, in der Luft wurde betankt. Am Ende begleiteten Kampfjets die Operation Midnight Hammer. Unterdessen feuerte ein amerikanisches U-Boot Tomahawk Marschflugkörper auf eine Anlage für Nukleartechnik bei Isfahan ab. Gegen 19 Uhr US-Ostküstenzeit warfen die B-2-Bomber dann 14 bunkerbrechende GBU-57-Bomben auf unterirdische Ziele in Fordo und Natanz. Sogenannte Massive Ordnance Penetrators, jede davon fast 14 Tonnen schwer. Ehe der Nonstop-Flug am Sonntag nach 37 Stunden wieder auf der heimischen Militärbasis endete, hatte US-Präsident Donald Trump bereits die Bilanz verkündigt. Zitat: Wir haben unseren sehr erfolgreichen Angriff auf die drei iranischen Nuklearstandorte Fordo, Natanz und Isfahan abgeschlossen, schrieb er in einem Netzwerk Truth Social. Zitat: Glückwunsch an unsere großartigen amerikanischen Krieger. Es gibt kein anderes Militär auf der Welt, das dies hätte tun können. Später sagte er in einem Fernsehansprache, dass die wichtigsten iranischen Einrichtungen zur Nuklearanreicherung, Zitat, vollständig und total ausgelöscht worden seien. Wie weit die Zerstörung wirklich geht, war allerdings lange unklar. Am Montag nun berichten US-Medien, dass der Mitternachtshammer möglicherweise bei weitem nicht so wirksam war, wie von Trump behauptet. Sie beziehen sich auf einen Geheimdienstbericht der Defense Intelligence Agency aus dem Pentagon, demzufolge das iranische Atomprogramm wahrscheinlich nur ein paar Monate zurückgeworfen, aber keineswegs vernichtet worden sei. Zunächst berichtete CNN exklusiv. Später zogen andere US-Medien nach und nannten anonyme Quellen aus der Behörde. Zitat: Wir sind davon ausgegangen, dass der Schaden viel größer sein würde, als diese Bewertung ergibt, sagte ein Informant dem Sender NBC. Zitat: Diese Einschätzung zeigt bereits, dass die Kernstücke noch intakt sind. Bei CNN wurde betont, dass dies nur eine erste Einschätzung eines der vielen US-Geheimdienste sei. Sie könne sich noch ändern, wenn mehr Informationen vorliegen. Und dennoch sorgt der Report für Aufsehen. Anscheinend wurden die Eingänge von zwei dieser Einrichtungen von Stein und Schutt begraben. Die tiefgelegene Produktionsstätten jedoch nicht vernichtet. Die Anreicherungsanlagen in Fordo wurde unter einer bis 90 Meter tiefen Schicht aus Kalkstein und Dolomit gebaut. Auch soll Iran seinen Bestand an hoch angereicherten Uran vor den amerikanischen Bombardierungen an andere Orte gebracht haben. Außerdem gehe man davon aus, dass einige der Zentrifugen zur Anreicherung des atomwaffenfähigen Materials noch intakt seien, wie die Washington Post von einem Insider erfuhr.
Und jetzt wird's hart. Also jetzt bringe ich mal folgenden, das steht jetzt hier nicht drin, aber jetzt machen wir mal die Schlussfolgerung, ja.
Man stelle sich vor, Donald Trump hat mit seinen Social-Media-Postings und der Tatsache, dass er dem Iran irgendwie auch vorher schon klar gedroht hat, verhindert, dass sein Militär das zerstören können. Denn er hat ja mehr oder weniger angekündigt, dass da was passieren könnte. Und wenn du ankündigst, dass da was passieren könnte, dann, ich weiß nicht, ob der Iran dann naiv genug ist zu warten, ob das passiert oder nicht passiert. Vielleicht haben sie sich einfach gedacht, naja, wir, also vielleicht tut das nicht, aber für den Fall, dass er tut, bringen wir es da raus. Und vielleicht ist das auch schon früher passiert, als die Flugzeugträger versetzt wurden und alles, als so ein bisschen Maßnahmen ergriffen wurden. Das ist so, Vor der Attacke waren US-Geheimdiensten der Ansicht, dass das Regime in Teheran binnen 3 Monaten eine Atombombe bauen könne. Das ist merkwürdig, weil die Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard gesagt hat, dass der Iran keine Atombombe baut seit 2003, aber ist, okay, mal gucken. Nach dem tagelangen Raketenbeschuss durch Israel und den schweren Luftschlägen der US Air Force wurde sich das um nicht einmal 6 Monate verzögern. Zu diesem Schluss kommt laut New York Times der Nachrichtendienst DEI im Verteidigungsministerium. Man hat jetzt also mit den Angriffen laut diesem Bericht den Entwicklungsfortschritt um 6 Monate zurückgeworfen. Das widerspricht den ersten Erfolgsmeldungen erheblich. Trump blieb am Dienstagmorgen trotzdem bei seiner Version, Zitat, vollständig zerstört. Seien die Irans Atomanlagen, sagte er, bevor er zum NATO-Gipfel nach Den Haag flog. Zitat: Diese Piloten haben ihre Ziele getroffen, diese Ziele wurden ausgelöscht und man sollte den Piloten Anerkennung zollen. Dieser Ort ist in Schutt und Asche gelegt, dieser Ort ist vernichtet. Naja, dann wird es ja in 6 Monaten kaum bis gar keine Maßnahmen erfordern, die wieder dazu führen, dass bunkerbrechende Bomben auf iranische Nuklearanreicherungsanlagen fallen, oder? Naja, mal gucken. Später warf Trump den berichtenden Medien noch direkt davor, Fake News zu verbreiten. Auch Verteidigungsminister Hegseth legte nach, Zitat, nach allem, was wir wissen und gesehen haben, und ich habe alles gesehen, hat unsere Bombenkampagne die Fähigkeit Irans zur Herstellung von Atomwaffen zunichte gemacht, sagte er bei CNN. Zitat, unsere massiven Bomben trafen bei jedem Ziel genau die richtigen Stellen und funktionierten perfekt. Die Auswirkungen dieser Bomben sind unter einem Berg von Schutt in Iran begraben. Wer also behauptet, die Bomben seien nicht verheerend gewesen, versucht nur, den Präsidenten und die erfolgreiche Mission zu untergraben.
Aha, okay.
Trumps Lager wittert eine Verschwörung. Schlichtweg falsch, nennt Trump-Sprecherin Carolyn Witt auf Social Media die durchgesteckte Bewertung, die von einem unbedeutenden Loser in den Geheimdienstgemeinschaften an CNN weitergegeben wurde. Ein unbedeutender Loser war das. Zitat, das Durchsickern dieser angeblichen Einschätzung ist ein klarer Versuch, Präsident Trump zu erniedrigen und die mutigen Kampfpiloten zu diskreditieren, die eine perfekt ausgeführte Mission zur Auslöschung des iranischen Atomprogramms ausgeführt haben. Jeder wisse, was passiere, wenn man 14 dieser 30.000 Pfund Bomben perfekt auf ihre Ziele abwirft. Totale Auslöschung. So genau weiß man das aber eben doch nicht. Satellitenaufnahmen zeigen nur Krater und Löcher an der Erdoberfläche. Unabhängige Inspektoren können die bombardierten Gebiete wohl fürs Erste kaum betreten. General Dan Kane, der Vorsitzende der Vereinigten Generalstabs, drückte sich am Sonntag sicher nicht zufällig vorsichtiger aus als seine Vorgesetzten. Zitat, diese Operation war darauf ausgerichtet, die iranische Kernwaffeninfrastruktur schwer zu beschädigen, sagte er. Kane und auch Vizepräsident Vance klangen auch nicht so, als sei Irans Bestand an Atommaterial komplett verschwunden. Vance behauptet allerdings bei Fox, dass Iran seinen Vorrat nicht mehr in waffenfähiges Uran verwandeln könne. Zitat, und das war hier wirklich das Ziel, sagte er. Wenn das Land auf 60% angereicherten Uran besitze, aber nicht in der Lage sei, es auf 90% anzureichern, sei es auch nicht in der Lage, das Uran für eine Kernwaffe zu verwenden. An diese Zahlen hatte Rafael Grossi ebenfalls bei Fox News nicht auszusetzen, denn, Zitat, 60% sind nicht 90%, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA. Allerdings wisse man nicht, wo sich dieser iranische Vorrat von ungefähr 400 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60% befinde. Ja, ist weg. Spezialisten aus Israel gehen nach Informationen von CNN ebenfalls davon aus, dass der Schaden nach dem US-Bombardement geringer ist, als in Washington behauptet. Dennoch glauben sie, dass die amerikanische und israelische Militäraktion die iranischen Atompläne erheblich zurückgeworfen habe und Israel einen Wiederaufbau der Anlagen nicht zulassen würde. Zitat, sie werden keine Anreicherung haben und sie werden keine Atomwaffen haben, sagte Trump in der Air Force One auf dem Weg in die Niederlande. Und Zitat, ich sage Ihnen, das Letzte, woran Sie denken, sind Atomwaffen. Sie wollen nicht einmal über Atomwaffen nachdenken. Oh Mann. Da muss ich einfach nur lachen. Moment, ich höre einen Hund bellen. Ich bin gleich. Sekunde, kurze Unterbrechung. So.
Entschuldigung.
Sie wollen nicht mal über Atomwaffen nachdenken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Iran ziemlich viel über Atomwaffen nachdenkt. Besonders, wenn sie darüber nachdenken, keine unabhängigen Kontrollen mehr zuzulassen und jetzt einfach trotzdem Atomwaffen zu bauen. Klingt für mich anders. Naja, Mohammed Elsami, der die iranische Organisation für Atomenergie leitet, dachte allerdings am Dienstag sogar laut über die Fortsetzung des Nuklearprogramms nach. Man sei auf Schäden vorbereitet gewesen und habe Vorkehrungen für die Wiederherstellung der Nuklearindustrie getroffen, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Mehrnews. Zitat, der Plan ist es, Unterbrechungen im Produktions- und Bereitstellungsprozess zu verhindern. Komisch. Der Atomexperte Jeffrey Lewis vom James Martin Center für Non-Proliferation Studies in Kalifornien teilte mit, er sei, Zitat, unbeeindruckt von den israelischen und amerikanischen Attacken. Zitat, Israel und die USA haben es versäumt, wesentliche Teile des iranischen Kernmaterials und der Produktionsinfrastruktur anzugreifen. Bei all der Ungewissheit würden Trump-Kritiker im US-Kongress gerne mehr wissen. Bisher wurden sie weitestgehend übergangen. Zitat, der Einsatz von militärischer Gewalt, die offensiver Natur ist, muss vom Repräsentantenhaus und vom Senat genehmigt werden, sagte der demokratische Abgeordnete Hakeem Jeffries. Das ist nicht optional, Donald. Für ein Dienstag geplantes Briefing wurde zur Empörung der Demokraten vom Weißen Haus sogar verschoben. Dabei hätte man im Kapitol, Zitat, eine ganze Reihe von Fragen an die Regierung. Wie der demokratische Senator Mark Warner aus Virginia dem Sender NPR sagte, Zitat, was sind die nächsten Schritte? Wie stellen wir sicher, dass Iran jetzt nicht auf eine schmutzige Bombe zusteuert? Das sind Fragen, auf die wir und offen gesagt das amerikanische Volk Antworten verdienen. Gar nicht. Man stellt das gar nicht sicher. Denn wenn es sich tatsächlich, und das sind halt immer noch erste Berichte, man muss auch mal ein bisschen schauen, wie die zukünftige Informationslage dazu ist, wenn es sich tatsächlich herausstellt, dass das iranische Atomprogramm nur 6 Monate zurückgeworfen wurde, nur 6 Monate, dann werden wir in der Legislaturperiode von Donald Trump nochmal ein bisschen mehr über iranische Atomwaffen sprechen. Dauert ja dann nur 6 Monate, bis wir an dem Stand sind, an dem wir heute waren, zu dem gesagt wurde, dass es zeitnah möglich ist, dass der Iran Atomwaffen hat. Und das Ding ist jetzt halt, nach diesem Angriff ist das Signal eigentlich eher, ihr müsst es ein bisschen besser geheim halten. Ihr müsst es noch besser geheim halten. Nicht, dass ihr aufhören sollt, sondern das Signal wird wahrscheinlich eher sein, okay, macht es trotzdem, aber haltet es ein bisschen besser geheim. So gut, wie man das halt eben unter der totalen Überwachung der Satelliteninfrastruktur Israels bzw. Amerikas machen kann. Mal sehen. Das ist einfach eine Entwicklung, die wir abwarten müssen. Ich weiß, ich kenne diesen Supercut, wo Benjamin Netanyahu, der alte Menschenfeind, seit 1995 oder 96 sagt, in regelmäßigen Abständen, ja, morgen ist es soweit, morgen hat er wirklich Atomwaffen, ich kenne das. Für mich ist das, ist die israelische Regierung auch keine qualifizierte Nachrichtenquelle, wenn es um die Bewaffnung des Irans geht, weil das seit den 90ern halt eben da schon gesagt wird. Ne? Das kann man wahrscheinlich abschätzen. Ein Bericht deutet nur geringe Schäden an iranischen Atomanlagen an, nach dem US-Angriff. Pete Hegseth spielt das Dokument herunter, kündigt doch jetzt eine Untersuchung an. US-Verteidigungsminister Pete 2-Promille Hegseth hat nach dem Bekanntwerden eines Berichts über den US-Angriff auf den Iran eine Untersuchung zu einem möglichen Leak angekündigt. Das ist sehr interessant, wenn Pete Hegseth etwas nach zu einem Leak untersucht. Pete Signal Hegseth. Der Bericht sei jedoch vorläufig und von geringer Vertraulichkeit gewesen, sagte er den Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Zitat, die Bomben landen genau dort, wo sie landen sollte. Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, die Militärschläge gegen den Iran hätten das iranische Atomprogramm nur Monate zurückgeworfen. Die Medien beriefen sich auf Beamte, die mit dem Bericht des militärischen Geheimdienstes vertraut waren. Die vorläufigen geheimdienstlichen Einschätzungen geht demnach davon aus, dass die Angriffe vom Wochenende die unterirdischen Atomanlagen im Iran nicht zerstörten könnten. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Witt, hatte die Echtheit des Geheimdienstberichts bestätigt, wies die Einschätzung jedoch zurück. Also der Bericht ist echt, aber das haben die alle falsch gelesen. Zitat, diese angebliche Einschätzung ist schlichtweg falsch. Oh Mann. Am Dienstag war nach 12 Tagen Krieg eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft getreten. Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardierte insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran griff daraufhin Israel mit Raketen und Drohnen an. Die USA hatten in der Nacht zum Sonntag dann die iranischen Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan bombardiert. Der Iran attackierte daraufhin die US-Luftwaffenbasis Al-Udeid in Katar. Dort kam es offenbar zu keinen großen Schäden. Also nochmal so als Abriss. Also Geheimdienstbericht sagt, scheint wohl nicht so zu sein. Und Leute, also den Geheimdienstbericht scheint es zu geben, aber Pressesprecherin sagt, wahrscheinlich falsch gelesen. Ist falsch gelesen. Jetzt kann man sich mal die Frage stellen, was kann denn der Iran mit 400 Kilogramm angereichertem Uran überhaupt machen? Man hört das jetzt die ganze Zeit, aber was kann der Iran denn machen? Ne? Was kann er denn damit machen? Und das stellt sich die Süddeutsche Zeitung hier. Iran könnte über etwa 400 Kilogramm 60-prozentiges Uran verfügen. Wo ist unklar? Mal angenommen, das Regime hat noch Zugriff darauf. Wie gefährlich ist denn die Situation? Diese Zahl hört man immer wieder. Etwa 400 Kilogramm 60-prozentiges Uran hat Iran. Das bestätigt die UN-Atomaufsichtsbehörde. Zuletzt soll es in unterirdischen Tunneln bei der iranischen Stadt Isfahan gelagert worden sein. Inspektoren der IAEA hatten es noch wenige Tage vor dem Beginn der Luftschläge am 13. Juni überprüft. Es ist jedoch nicht bekannt, wo sich das nach den jüngsten Luftschlägen befindet. Es könnte in den angegriffenen Atomanlagen unter Schutt begraben liegen oder längst fortgeschafft worden sein. David Albright vom US Think Tank Institute for Science and International Security ist Experte für nukleare Sicherheit. Er hat mit Kollegen in einem Bericht den Zustand der iranischen Atomanlagen nach den 12 Tage andauernden Angriffen analysiert. Albright sagt, Zitat, unsere grundlegende Schlussfolgerung ist, dass das Zentrifugenprogramm, wie Iran es kannte, nicht mehr existiert. Der gesamte Brennstoffkreislauf für Atomanlagen sei unterbrochen. Denn auch die Anlage zur Herstellung von Uranhexafluorid welches dann in den Zentrifugen angereichert wird, sei quasi zerstört. Aber er räumte ein, dass es sehr schwer ist herauszufinden, was an den Uranerreicherungsanlagen genau passiert ist. Für eine Risikoanalyse müsse man daher davon ausgehen, dass der gesamte Lagerbestand an angereichertem Uran in den Händen des Irans ist. Zitat: 40 Kilogramm 60%iges Uran reichen aus, um 25 Kilogramm waffenfähiges Uran herzustellen. Nochmal, der Iran soll 400 Kilogramm haben. Und mehr braucht es nicht für einen Atombombensprengkopf. Demnach könnte Iran theoretisch genug Material für bis zu 10 Atombombensprengköpfe haben. Im Prinzip könnte man sogar aus 40 Kilogramm 60%igem Uran direkt einen Sprengkopf herstellen, ohne weitere Anreicherung. Es sei zwar schwieriger zu komprimieren, weil das Material weniger dicht ist, aber schon der Lagerbestand an 60%igem Uran ist gefährlich. Die etwa 400 Kilogramm Uran liegen laut Albright wahrscheinlich als Uranhexafluorid vor, welches in Gasform in den Zentrifugen der Anreicherungsanlage geschleudert wird, um den Anteil der gewünschten Uran-235-Atome zu erhöhen. Bei Atmosphärendruck und Temperatur sei das Uranhexafluorid fest, Zitat, ein silbriger Feststoff, sagte Albright. Er wird in Behältern transportiert, die etwa 25 Kilogramm 60%iges Uran fassen können. Die Tanks seien ähnlich groß wie Taucherflaschen, wenn auch anders geformt und einfach zu transportieren. Aus 60%igem Uran ließe sich leicht waffenfähiges Uran anreichern. Von Waffenfähigkeit spricht man aber einem Anteil von 90% des Isotops U235. Manchmal auch schon ab 80%, Albright sagt. Zitat, es wird zunehmend einfacher, das Uran anzureichern. Bei 60% U235-Anteil hat man schon 99% der Anstrengungen geschafft. Er schätzt, Iran bräuchte nur etwa 500 bis 600 Zentrifugen, um das Uran waffenfähig zu machen. Albright folgert aus der Analyse der Satellitenbilder aber auch, dass Irans Fähigkeit, Atomwaffen zu bauen, ernsthaft beschädigt wurde. Wie stark genau, sei so früh noch schwer zu quantifizieren. Zitat, wir wissen nicht, wie viel des 60%igen Urans in den Trümmern liegt oder in iranischen Händen ist. Man wisse auch nicht, wie viele Reservezentrifugen Iran hat, die nicht in den Angriffen Anreicherungsanlagen und also die nicht bei den angegriffenen Anreicherungsanlagen im Einsatz waren. Zitat, wenn man diese beiden Faktoren kombiniert, hat Iran weiterhin die Möglichkeit, waffenfähiges Uran zu erzeugen. Auch wenn Iran dafür wohl eine neue Zentrifugenfertigung bauen müsste, was er jetzt für unwahrscheinlich hält. Die IAEA hatte davon gesprochen, dass es neben den Urananreicherungsanlagen in Natanz und Fordo eine dritte, geheime Anlage in Isfahan gebe. Auf den Satellitenbildern konnte Albright eine solche Anlage nicht erkennen. Sie könnte auch ins Bergmassiv bei Isfahan gebaut sein. Dort wurden Tunneleingänge beschossen, mit dem Ziel, sie zu verschließen, aber kein bunkerbrechende Bomben abgeworfen. Zitat, das ist der Rest des Atomprogramms, sagte Albright. Zitat, wir können ihn nicht ignorieren. Das könnte die Keimzelle sein, um waffenfähiges Uran herzustellen. Die Infrastruktur für den Bau einer Atombombe scheint deutlich beschädigt. Zerstört ist eine Anlage, die Uran zu Uranmetall weiterverarbeitet, den Sprengkopf einer Atombombe. Nicht auszuschließen sei aber, dass der Iran die Ausrüstung hat, um eine neue derartige Anlage zu bauen. Dafür müssten sie ihre Mitarbeiter reorganisieren. Mehrere führende Personen im geheimen iranischen Atomwaffenprogramm wurden getötet. Und sie müssten die Angst überwinden, die Israel unter den Wissenschaftlern verbreitet hat. Zitat, der Mossad hat 10 bis 14 Menschen getötet und Hunderte versucht einzuschüchtern. Sie schrieben ihnen Textnachrichten. Zitat, sie werden sterben, stellen sie die Arbeit an oder geben sie uns Informationen, sagt Albright. Mohammed El-Sami, der Leiter der iranischen Organisation für Atomenergie, hatte am Dienstag der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Mehr News gesagt, man sei auf Schäden vorbereitet gewesen und habe Vorkehrungen für die Wiederherstellung der Nuklearindustrie getroffen. Ein Großteil des iranischen Atomprogramms sei zerstört worden, sagt Albright. Zitat, aber es ist noch genug übrig, um eine Bedrohung darzustellen und damit muss man sich befassen. Ironischerweise habe ich gestern erst eine Arte-Doku eines alten Berichtes über den Mossad gesehen und es ist immer wieder faszinierend und erschreckend zugleich, die Kaltschnäuzigkeit und vor allen Dingen auch die Effizienz des Mossads zu beobachten. Das ist crazy. Ich kann diese Dokumentation auf Arte nur empfehlen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, da werden ehemalige Mossad-Agenten, die in Pension sind, befragt und die haben es noch ganz schön in sich und erzählen auch ganz schön wilde Sachen. muss man immer ein bisschen Prise Salz zu sich nehmen, weil man nicht genau weiß, wie wahr gewisse Dinge sind. Aber es ist schon, es ist zumindest überhaupt beeindruckend, dass diese Informationen geteilt werden. Ne? Also crazy, fucking crazy. Große Empfehlung. Die wackelige Macht des iranischen Regimes. Die iranische Staatsführung hält sich seit Jahren nur mit Repressionen an der Spitze des Landes. Der Druck auf das Regime um Ayatollah Khamenei ist groß, nicht erst seit den Angriffen Israels und der USA. Wohin steuert jetzt das Land? Das iranische Regime steht schon länger unter massivem Druck. In den vergangenen Jahren kam es im Land wiederholt zu Protestwellen gegen die Staatsführung, zuletzt 2022 und 2023. Anlass war der Tod von Jina Mahsa Amini nach einer gewaltsamen Festnahme durch die iranischen Sittenwächter. Die Bewegung Frau, Leben, Freiheit war die bislang größte und längste Protestwelle seit Bestehen der Islamischen Republik. Einige wähnten bereits das Ende der Machthaber, doch das Regime um den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei behauptete sich bis heute an der Spitze des Landes und setzt dafür massive Gewalt gegen die eigene Bevölkerung ein. Seit den israelischen und US-amerikanischen Militäreinsätzen im Juni 2025 ist die politische Spitze weiter unter Druck. Wie viel Macht hat die iranische Führung noch? Die Machthaber, Ayatollah Khamenei und die Revolutionsgarde. Die Islamische Republik Iran gilt im Wesen als eine Art Lehrbuchbeispiel dafür, wie politische Macht religiös legitimiert wird. Das politische System des Landes basiert auf der Wilayat-e-Faqih, der Herrschaft des Rechtsgelehrten, auch Mullah genannt. Seit der Islamischen Revolution 1979, die zum Ende der iranischen Monarchie führte, steht der geistliche Führer an der Spitze des Landes. Das ist seit 1989 der heute 86-jährige Ayatollah Ali Khamenei. Er ist qua Verfassung des Staatsoberhaupts und nicht nur geistlicher, sondern auch politischer und militärischer Führer. Er hat das letzte Wort in religiösen Fragen, gibt die Richtlinien in der Politik vor und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und der Revolutionsgarde. Nach den Angriffen Israels und der USA hatte der führende iranische Oppositionelle, wie der im Exil lebende Sohn des einstigen Schahs, Reza Pahlavi und Mariam Rajavi, von den Volksmudschahidin und Khamenei zum Rücktritt aufgefordert. Allerdings ist fraglich, wie viel Macht Ayatollah Ali Khamenei tatsächlich hat. Es werde vermutet, sagt der deutsch-iranische Politologe Ali Fatola Neyat, dass Khamenei seine militärische Entscheidungsgewalt zumindest teilweise an Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarde abgegeben habe. Auch die Islamwissenschaftlerin Katyun Amipour betont die große militärische und wirtschaftliche Macht dieser Elitestreitkräfte und verweist auf ihre starke Rolle bei der Unterdrückung der Zivilgesellschaft. Die Kluft zwischen Staatsführung und Gesellschaft. Die Revolutionsgarde gilt als mächtige Stütze der Staatsführung. Seit Jahren halten sich die iranischen Machthaber nur durch massive Unterdrückung und Gewalt an der Macht. Der Unmut in der Bevölkerung über die desolate wirtschaftliche und politische Situation im Land ist groß, sagt der deutsch-iranische Politologe Ali Fatola Nayat. Im Januar 2025, gut ein halbes Jahr vor den Militäranschlägen Israel und der USA. Das Regime in Teheran sei marode, die Staatsführung gleiche einem Kaiser ohne Kleider. Die Kluft zwischen Staat und Gesellschaft hält er für irreversibel. Es gäbe keine politischen Antworten des Regimes auf die großen Krisen des Landes, in dem die Mehrheit der Bevölkerung in Armut lebt. Der Politologe sieht Iran am Beginn eines langfristig revolutionären Prozesses, dessen Anfänge Länge in den Protesten von 2017 und 18, als die unteren Klassen, die bis dato als, Zitat, soziale Basis des Regimes angesehen worden seien, massenweise auf die Straße gingen und wirtschaftliche und politische Reformen forderten. Als Reaktion auf die Erhöhung von Benzinpreisen kam es im November 2019 erneut zu landesweiten Demonstrationen. Im Herbst 2022 entfachte der Tod der 22-jährigen kurdischstämmigen Iranerin Jina Mahsa Amini nach einer Festnahme durch die Sittenpolizei wegen eines angeblich falsch getragenen Kopftuchs erneut Massenproteste. Angeführt wurden die Demonstrationen von Frauen, die seit der Gründung der Islamischen Republik unterdrückt werden. Zunächst gingen vor allem junge Männer auf die Straßen, darunter viele Studierende. Doch immer größere Teile der Bevölkerung solidarisierten sich. Was als Protest gegen Polizeigewalt und die Moralvorstellung des Mullah-Regimes begann, weitete sie sich aus. Die Demonstrationen richteten sich zunehmend gegen die Legitimation der Islamischen Republik, gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik und Korruption. Trotz des brutalen Vorgehens des Regimes gegen die Demonstranten hielten die Proteste erstaunlich lange an, sagt Fatollah Nejad. Er wertete dies als Hinweis darauf, dass des Repressionsapparats des Regimes Risse bekommen habe. Auch Islamwissenschaftlerin Katyun Amirpour betont die Unzufriedenheit im Land. Sie verweist auf Schätzungen, nach denen 80-90%, das muss man sich ganz kurz mal, ne? 80-90% der Iranerinnen und Iraner das Regime ablehnen. Gleichzeitig warnte sie davor, die Macht der Staatsführung zu unterstützen. Um die Gesellschaft zu unterdrücken, reichten 10-15% militärisch und wirtschaftlich starke Regimeanhänger aus. Dass sich das Regime trotz der Protestwelle in den vergangenen Jahren an der Macht halten konnte, dafür sei auch der Westen und vor allem Europa mitverantwortlich. Statt Druck aufzubauen, um den Demokratiebewegungen zu helfen, habe der Westen weiter auf Verhandlungen mit dem Iran gesetzt und das Regime stabilisiert. Die Sanktionspakete der Europäischen Union im Herbst 2022 waren aus Sicht des Politologen zu milde. So sei etwa die iranische Oligarchie nicht sanktioniert worden. Zitat, weil man nicht wolle, dass der Iran diplomatische Kanäle verschließt. Dabei habe Europa verkannt, wie destabilisierend die Islamische Republik Iran in der Region agiere und wie instabil das Regime im Inneren sei. Europa und der Westen hätten das wirtschaftliche und politische Gewicht, das sie im Zuge des 2015 mit Teheran vereinbarten Atomdeals erlangten, nutzen müssen, um für weitere Verhandlungen über sicherheitspolitische Herausforderungen, etwa die Rolle des Irans im Nahen und Mittleren Osten. Zitat, das ist das Hauptversäumnis gewesen, sagt Fatollah Nejad. Und fordert mehr Härte in der Iran-Politik und eine grundlegende Neuorientierung in Sachen Sanktionsmaßnahmen. Auch die Schauspielerin und Exil-Iranerin Emilia Rafizadeh hält die Sanktionen für unzureichend. Sie sagt, der Westen habe die Protestbewegung im Stich gelassen, statt der iranischen Machtelite konsequent ökonomisch zu sanktionieren. Rafizadeh kritisiert etwa, dass weiterhin Geschäfte mit dem Mullah-Regime gemacht würden, die Mitglieder der Revolutionsgarden nicht auf den Terrorlisten ständen und ihre Banken weiterhin in Deutschland ihre Geschäfte nachgehen können. Auch aus geopolitischer Perspektive steht die Islamische Republik Iran unter Druck. Das Jahr 2024 sei eine historische Zäsur gewesen, sagt Fatollah Nejad. Der Konflikt mit Erzfeind Israel hat Irans Macht in der Region ins Wanken gebracht. Die von Iran angeführte, selbsternannte Achse des Widerstands gegen den israelischen Staat ist nach der Schwächung der pro-iranischen Milizen Hezbollah im Libanon, den Houthis im Jemen und Hamas im Gazastreifen durch israelische Aktion implodiert. Auch der Sturz des Assad-Regimes in Syrien hat die iranische Führung geschwächt. Syrien war für das iranische Regime etwa für Waffenlieferungen an die Hezbollah von Bedeutung. Fatollah Nejad sagt, die iranische Regionalpolitik liegt in Trümmern. Wie könnte das denn jetzt weitergehen? Nach den Militäranschlägen ist die Islamische Republik Iran personell wie militärisch stark angeschlagen. Ranghohe Köpfe der Revolutionsgarde und der Streitkräfte wurden getötet. Infrastruktur wurde zerstört. Die Angriffe Israels und der USA hätten das Regime und seinen Machtapparat ins Mark getroffen, sagt Fatollah Nejad. Trotzdem versuchen die iranischen Führungen weiter mit allen Mitteln zu überleben. Dafür sei sie sogar bereit, im Weißen Haus zu verhandeln. Um mit den USA zu einer diplomatischen Vereinbarung zu gelangen, hält Fatollah Nejad die Zusicherung Irans, sein Atomprogramm vollständig einzustampfen, für, Zitat, das absolute Minimum. Das müsse unter Kontrolle der USA und der Internationalen Energiebehörde passieren. Dass das Regime im Gegenzug mit Sanktionslockerungen rechnen könne, sei unwahrscheinlich. Ein weiterer denkbarer Schritt wäre, dass auch iranisch-ballistische Raketensysteme zurückgefahren werden müssen. Auch der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani geht davon aus, dass das Regime seiner Macht an der Spitze des Landes mit einem Abkommen mit den USA sichern könnte. Er warnt jedoch vor langfristigen Folgen eines möglichen Deals. Dieser könne das iranische Regime sogar noch stärken, weil es dadurch international anerkannt würde und die Hoffnung auf eine demokratische Entwicklung im Land zerstören, befürchtet Kermani. Auch für Israel sei langfristig nichts gewonnen. Zitat, solange dieses Regime existiert, wird es eine Bedrohung sein, sagt Kermani. Zuallererst für das eigene Volk, aber auch für die gesamte Region und damit auch für Israel. Ähnlich bewertet die Islamwissenschaftlerin Amipour die Lage im Land. Ein Regimewechsel sei nach den Angriffen Israels und der USA nicht wahrscheinlicher geworden. Im Gegenteil. Die Demokratiebewegung habe einen großen Schaden genommen. Massenproteste gegen die iranische Führung seien unter den aktuellen Bedingungen nicht denkbar. Gleichzeitig ging die Repression weiter. Zumal davon auszugehen sei, dass sich die iranische Führung nach dem Kriegsende an der eigenen Bevölkerung rächen wird. Sie glaubt nicht, dass das Regime bereits so sehr geschwächt sei, dass es ohne Unterstützung von innen heraus gestürzt werden könne. Auch Kermani hält eine Befriedung der Region wie des Irans selbst nur durch eine Demokratisierung für möglich. Diese werde allerdings nicht durch einige Luftschläge gelingen, sondern nur durch einen mittelfristigen Wandel. Kermani fordert, den ökonomischen Druck auf die iranische Führung zu erhöhen. Der Wunsch nach Veränderung im Land sei stark. Das gelte es nun zu unterstützen. Also hier mal ein sehr umfangreicher Artikel über die aktuelle Situation, die Vergangenheit und die Gegenwart im Iran, potenzielle Führung eben mit oder die potenzielle Zukunft mit eingeschlossen. Man sieht schon, ist nicht so einfach. Das Problem ist einfach, und das muss man dazu sagen, es wurde in dem Artikel auch mit einbezogen, das Ende der Monarchie im Iran 1979 durch die Stürzung des Schahs, der pro-westlich eingestellt war, zieht enorme Konsequenzen. Der Schah, der förmlich eine amerikanische Handpuppe war, zumindest so gesehen, ist mit einer extremen Korruption aufgestellt worden und hat eben auch extreme Unterstützung durch Amerika und Israel bekommen. Diese Veränderung nach dem Sturz des Schahs 1979 hat eine extreme Veränderung im Auftreten des Irans zufolge gehabt. Nachdem die Mullahs die Regierung übernommen haben, haben sie nicht nur Amerika, sondern eben auch Israel zum absoluten Feind erklärt. Und so ist es bis heute. Man könnte also das Argument machen, dass der Interventionismus und die Platzierung des Schahs mit den dazugehörigen Konsequenzen am Ende auch dazu geführt hat, dass es im Iran jetzt so ist, wie es jetzt eben ist. Und das Problem ist, die Leute merken ja auch, dass es nicht besser geworden ist. Nachdem der Schah gestürzt wurde, ist es jetzt für die Leute nicht besser geworden, sondern es ist nur anders schlecht. Und einer demokratischen Bewegung dann eben zu sagen, okay, wir haben den damals gestürzt, aber es ist jetzt nicht besser geworden. Was passiert denn, wenn wir nochmal dieses Regime jetzt stürzen und dann wird es wieder nur schlechter oder anders schlecht? Die Frankfurter Allgemeine hatte gestern einen Artikel, der mir ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Einfach weil ich so ein Schadenfreuder-Mensch bin. Also viel Schadenfreude. Die Industriellenfamilie Thiele zahlte fast 4 Milliarden Euro Erbschaftssteuer. Der Grund? Die Stiftung, die man als steuergünstiges Vehikel anfertigen wollte, wurde leider zu spät fertig. Oh. Zu Lebzeiten hat der Industrielle Heinz Hermann Thiele es stets abgelehnt, aus Steuergründen ins Ausland zu ziehen. Sein Vermögen, darunter der Münchner Zuliefererkonzern Knorr Bremse und eine milliardenschwere Beteiligung an der deutschen Lufthansa, wollte Thiele in einer Familienstiftung einbringen. An seinem Testament hatte er von 2015 an gearbeitet und 2018 Knorr Bremse, den Weltmarktführer für Bremssysteme von Schienen und Nutzfahrzeugen mit damals 30.000 Beschäftigten und einen Umsatz von 7 Milliarden Euro, noch an die Börse gebracht. Doch schon kurz nach Thieles überraschendem Tod im Februar 2021 kursierten erste Meldungen, dass auf die Familie ein ungewöhnlich hoher Betrag Erbschaftssteuer zukommen könnte. Von rund 5 Milliarden Euro war die Rede. Der Grund? Die Stiftung war als steuergünstiges Vehikel schlicht zu spät fertig geworden. Nun sollen es fast 4 Milliarden Euro sein, die an den Freistaat Bayern gehen. Im April diesen Jahres sei diese Summe auf dem Konto des Finanzamts Kaufbeuren eingegangen. Okay. Weder das bayerische Staatsministerium noch die Erben äußern sich zu dem Vorgang. Dabei war es schon zuvor in der Familie hoch hergegangen. Thiele, der im Alter von 79 Jahren starb, hinterließ geschätzt 15 Milliarden Euro. Begünstigt war vor allem seine Tochter Julia aus erster Ehe, aber auch seine zweite Frau Nadja. Die Witwe stritt indes über die Ausgestaltung der Stiftung erbittert mit dem Testamentvollstrecker und wollte dessen Einfluss begrenzen. Stein des Anstoßes? Das horrende Honorar des Nachlassverwalters Robin Brühmüller von mehr als 200 Millionen Euro. Gemäß der 1,5%-Regelung, der nach der Tabelle des Deutschen Notarvereins vorgesehen ist. Nur ums Geld ging es Thieles zweiter Ehefrau nicht. Sie machte Brühmüller für den eskalierten Streit mit ihrer 5 Jahre älteren Stieftochter Julia verantwortlich. Das Verhältnis der beiden soll zwar nie besonders harmonisch gewesen sein, zum Zerwürfnis kam es aber nach dem Tod, als der Testamentvollstrecker die Führungsposition in Thieles Stiftung mit sich selbst und Julia besetzen wollte und die Witwe dabei überging. Nadja Thiele zog vor das Nachlassgericht München, gegen Brühmüller ermittelt zwischenzeitlich sogar die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug. Ihr Antrag auf Entlastung des Testamentsvollstreckers wurde vom Gericht abgelehnt und die Strafverfolgung stellten die Ermittlungen ein. Ausgeräumt war der Streit aber nicht. Erst vor einem halben Jahr
kam es zu einer vertraulichen Einigung zwischen der Witwe und dem Testamentvollstrecker. Die Stiftung hatte zuvor ordnungsgemäß ihren Betrieb aufgenommen. Sie verwaltet den Großteil des Familienvermögens und wird von der Tochter Julia Thiele, Schürhoff, Testamentvollstrecker, Brümeler sowie den einstigen Fresenius-Managern Stefan Sturm kontrolliert. Die Erben beglichen nun die fällige Erbschaftssteuer. Der höchste Betrag, der jemals in Deutschland gezahlt wurde. Das Geld fließt nicht nur in die bayerische Landeskasse. Aufgrund des Länderfinanzausgleichs werden auch ärmere Bundesländer an der Rekordeinnahme des Freistaats beteiligt. Und so, liebe Kinder, gibt es dann am Ende noch ein Happy End. Das Steuervermeidungsvehikel der Stiftung ist nicht fertig geworden. Und dann kann man auch mal sagen, von den 15 Milliarden Euro Vermögen, das vererbt wird, gehen dann 4 Milliarden weg. Und ich muss sagen, ich habe keinerlei Mitleid und finde diesen Vorgang fantastisch. 4 Milliarden Euro Erbschaftssteuer. Fuck me, let's go. Ah, hervorragend. Aber ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere sagt, oh nein, die haben nur 11 Milliarden Euro bekommen. Wie sollen die nur überleben? Und für diese Leute sage ich, die kriegen das schon hin. Ich glaube, die schaffen das. Die werden ihren Kummer, den sie nach dem Tod des Patriarchs, des industriellen Heinz-Hermann Thiele, aufgebaut haben, sicherlich überwinden können. Sie werden ihn überwinden können. Ich denke, sie schaffen das. Und das, Ladies and Gentlemen, das waren die Nachrichten heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben so viele Themen gehabt. Also, was heißt so viele Themen, aber schon sehr viel. Ihr seht die Zeit, ne? Schon seit einer Stunde sind wir am Start. Was das angeht. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.